dann sind wir bereit für den nächsten Talk. Wir hören jetzt ein bisschen was zur Bahn-API. Ihr seht, ich bin gut vorbereitet. Vorher noch ein kurzer Service-Hinweis. Bitte tragt euch in die Engelschichten für die Bar ein. Die Bar sucht noch Bar-Engel. Genau, aber so viel dazu. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Bahn-Talk zur Bahn-API.
Ja, danke für die Einführung. Also als allererstes muss ich direkt mal die Einschränkung machen. Es geht hier um Bahninfrastruktur. Es gab ja gestern schon einen sehr schönen Talk zum Thema Reisendeninformationen und APIs darauf bezogen. Genau. Ich bin Fabi in der Unique-Variante IP138. Jan Fabinen ist etwas besser auszusprechen. Genau, was gibt es über mich zu sagen? Ich mache viel Software, eigentlich mehr so C++. Das ist jetzt mehr so Spielerei, weil ich auch einfach viel und gern Bahn fahre und da natürlich hin und wieder auf bekannte Probleme stoß. Und deswegen habe ich da Ende 2021 tatsächlich schon angefangen. Ich habe auch letztes Jahr schon einen Talk hier gehalten. Vielleicht mal kurze Frage in die Runde. Wer war denn letztes Jahr bei dem Talk da und oder kennt Streckeninfo? Okay, wer hat denn jetzt von Streckeninfo noch nichts gehört? Mal so rumgefragt. Okay, also es gibt doch einzelne Hände, habe ich gesehen. Das heißt, im Zweifel sage ich lieber noch mal einen Satz mehr dazu. Dann fange ich einfach mal an. Ich habe ja versprochen, neue API. Letztes Jahr hatte ich ja über Strecken.info geredet. Das ist so eine Hafers-Instanz von DB Netz oder jetzt Infrago. Die im Prinzip, ja, es gibt da so einen schönen Satz, auf Grundlage der Baubetriebsdatenbank, glaube ich, werden dort hauptsächlich Baustellen, aber eben auch kurzfristige Infrastrukturstörungen dargestellt. Und da gibt es jetzt ein neues Projekt, das hatte ich letztes Jahr auf der letzten Folie, glaube ich, angeteasert, strecken-info-beta.de. Und das habe ich mir jetzt eben mal angeschaut und geguckt, was hat sich da verändert und auch, was kann man vielleicht noch an weiteren Anwendungen daraus bauen. Ich denke, es ist aber auch der letzte Vortrag zu dem Thema gleichzeitig, weil es gibt einfach, also jetzt habe ich mir beide APIs angeguckt und ich denke, es gibt einfach nicht mehr, was da rauskommt. Zumindest weiß ich nicht mehr. Das heißt, ich denke, das ist jetzt fast schon ausgeschöpft, was man da an Informationen oder auch Anwendungen rausziehen kann. Streckeninfo Beta. Sieht so aus. Also, ja. API-Störungen. Interessant, es gibt es jetzt auch als Websocket. Das heißt, ich kann mich dort benachrichtigen lassen, wenn sich irgendwas geändert hat. Mal so ein paar Vorteile aufgezählt. Es ist deutlich simpler im Vergleich zum alten Hafers-basierten Streckeninfo. Also wenn ich da eine Anfrage hinschicke, muss ich nicht irgendwie erst eine halbe Seite irgendwelche random Dinge auflisten, sondern kann einfach direkt hergehen und sagen, ja, ich hätte gern das und das kommt dann so zurück. Größte Neuerung, denke ich, ist, es gibt Revisions. Das heißt, in der alten Variante bin ich dann hergegangen und habe alle 5 Minuten gesagt, gib mir alles. Und jetzt kann ich eben hergehen und in Verbindung mit den Websockets sagen, ja, hier mein letzter Stand ist Revision 13 und dann kommt die API und sagt, nein, es gibt inzwischen 14 und 15. Und dann kann ich da entsprechend die Änderungen anfragen. Neues auch, es gibt keinen Auth mehr. Das heißt, ich muss keine Secrets mehr mitschicken, musste man bisher machen. War zwar public, konnte man einfach im Quellcode angucken, im Webclient. Und es wird Matomo genutzt fürs Tracking, also das fand ich irgendwie mal bemerkenswert. Kein Google oder sonst was, scheint selber gehostet zu sein, also in Anführungszeichen selber gehostet. Die ganze Anwendung, zumindest das Frontend, was man jetzt hier sieht, ist auf AWS gehostet. Genau, Nachteil, es gibt tatsächlich keine Informationen zu Zugfahrten mehr bei der neuen API. Sie spricht nur IPv4 und sie spricht manchmal von mehrfach der gleichen Betriebsstelle. Das heißt, wenn man da zählt, muss man aufpassen, dass man Duplikate rausfiltert und irgendwann verliert sie Texte. Das heißt, wenn ich eine Störung abfrage, die irgendwie eine Woche alt ist, dann kommt zwar noch der Titel und die Störung an sich zurück, aber der Text ist leer. Das heißt, da muss man aufpassen, dass man dann seine Datenbank nicht überschreibt. Domains. Es gibt die Streckeninfo-beta.de und dann gibt es ja sowas Schönes, Certificate Transparency. Kann man nachschauen, für was hat Let's Encrypt zum Beispiel Zertifikate ausgestellt. Das fand ich recht lustig. Es ist nicht online, also es ist auch kein DNS hinterlegt, aber irgendwer hat mal bei Let's Encrypt ein Zertifikat für Closed-Strecken-Info-Beta, für nur Closed-Strecken-Info-Beta.de und für nur Auth-Closed-Strecken-Info-Beta.de ausgestellt letztes Jahr. Und scheinbar hat auch irgendwer die, zeigt auch Richtung DNS, also ich vermute mal, es waren dieselben Leute, jemand hat strecken-info.de registriert. Was habe ich damit jetzt gemacht? Ich habe eine MongoDB, und jetzt neu mit FastAPI und Python da was gebaut, dass man da auch diesen Websocket schön nutzen kann und ein kleines Frontend dazu, Vuetify genutzt. Ja, wie letztes Jahr gilt, ist architektonisch sicherlich kein Highlight, aber funktioniert soweit. Dann noch kurzer Hinweis, ich gucke jetzt ein bisschen auch inhaltlich da drauf, das heißt, Bahnbetrieb, kommen natürlich solche Themen vor. Das als kleine Vorbemerkung oder Warnung an der Stelle. Dann komme ich mal zum Jahresrückblick 2023. Schöne, man kann jetzt auch ein bisschen den Verlauf anschauen. Was hat sich geändert von 2022 bis jetzt? Definition dann hier, Beginn oder Ende der Störung liegt in 2023. Es gab tatsächlich so eine Handvoll weniger Störungen, aber ich denke mal, das dürfte im Bereich des Rundungsdifferenzen, keine Ahnung, liegen. Das ist also recht ähnlich. Mal so ein paar Dinge, die ich gefunden habe. Recht aktuell, letzte Woche, glaube ich, Flugzeug in den Gleisen. Das Gendern ist hier tatsächlich auch schon angekommen, fand ich recht positiv. Meistens heißt der herrenloses Gepäckstück. Hier menschloses Gepäckstück. Gestern war ja dann die Frage auch, glaube ich, sinngemäß, ja, wie passiert sowas eigentlich? Manchmal ist DB InfraCo hier erstaunlich selbstkritisch und gibt offen zu, sie haben Scheiße gebaut, Fehlleitung eines Güterzugs. Jetzt steht er quer, blockiert alle Gleise. Den nächsten Punkt habe ich nicht ganz verstanden. Lokführer fährt, DF fährt und plötzlich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie kann das passieren? Führerschein aus dem Fenster gefallen oder manchmal auch Nachrichten, was so in den Orten passiert, tolles Weinfest. Genau, manchmal, wer die Stelle kennt, ab zwei Krollenberg, glaube ich, Bruchsal, wenn da ein Zug quer über alle Weichen steht, ist das ziemlich ungeschickt für Süddeutschland und den Fernverkehr und überhaupt. Nächste Meldung, da habe ich ja dann die gute Meldung gesucht, aber nicht gefunden. Also da hat irgendwer 5 Punkte reingetippt und das war's. Das nächste habe ich auch nicht verstanden. Erdungsstange vergessen, Turmverbrennungstriebwagen erforderlich. Wie da der Zusammenhang ist, keine Ahnung, Kurzschluss, alles explodiert oder ich weiß es nicht. Ja, aber also ich meine, wieso brauche ich dann ein TVT, wieso kann ich dann nicht einfach eine Erdungsstange holen?
Ja, weil die Zweifel weiter weg ist. Also die liegen jetzt nicht einfach so überall rum.
Ja, vielleicht. Ja, klingt aber irgendwie nicht sehr effizient, also ein ganzes Ding herzuholen, nur weil es näher ist, aber gut.
Du musst dir mal Großschau angucken, wo wir überall TVTs plötzlich herholen. Das ist überhaupt nicht effizient. Wir haben halt nicht so viel.
Ich kann mal nach TVT suchen nachher. Letztes Info ist ein Personenfahrer, der im Zug steht und trotz mehrfacher Aufforderung den Gleisbereich nicht verlässt, stelle ich mir auch lustig vor. Die Diskussion zwischen TF und dieser Person stand leider nicht dabei, wie es ausgegangen ist. Dann ein bisschen Statistik für 2023. Ich blätze auch mal gleich 22 wieder ein. Das ist jetzt die Top-Kategorien, also davon, wo es am meisten Störungen gibt, ist recht ähnlich geblieben. Ich glaube, da muss jetzt nicht das zu weit austreten. An Stelle 7 hat sich eine Kleinigkeit verändert. interessant, wo sich die größten Differenzen ergeben haben in Plusrichtungen. Also es gab 300% mehr Dammrutsche, 129% mehr Arbeitskampfmaßnahmen. Kann man sich für 23 natürlich gut vorstellen. Ich hoffe mal, dass es jetzt in 24 wieder deutlich nach unten geht. Und Fahrzeugbrände haben seltsamerweise auch 56% zugenommen. Und das sind jetzt alles nicht die, also irgendwie, ja, Dammrutsche muss man sagen, das ist irgendwie 2 und jetzt 6 oder 8, also das ist jetzt 8, glaube ich, das ist jetzt eine recht kleine Anzahl, aber irgendwie sowas wie Fahrzeugbrand oder Arbeitskampfmaßnahme, da hat man durchaus irgendwie End von 100 oder sowas. Also das ist sicherlich nicht komplett daneben. Dann, was ist am wenigsten passiert? Wie schon erwähnt, Dammrutsch, und auch Dammrutsch hat sich auch recht wenig getan. Außer die Arbeitskampfmaßnahmen, die sind erwartungsgemäß deutlich nach oben gegangen. Nach unten gegangen, Böschungsbrände um 40% gesunken und auch Feuerwehr- oder Notsatzeinsätze um 24% gesunken. Habe ich mir auch die Dauer angeschaut. Was hat sich da verändert? Was so die, es bezieht sich jetzt auf den Median, weil den Durchschnitt, ich denke, den kann man an der Stelle vergessen, weil es dann doch recht viele Ausreißer gibt. Ist bis auf Minuten eigentlich ziemlich ähnlich geblieben. Außer die Zugentgleisungen. Die sind irgendwie 4-mal so schnell fertig. Und Arbeitskampfmaßnahmen auch 8 Stunden. Das klingt irgendwie nach einer Schicht, so ganz grob. Das ist also erwartungsgemäß. Der obligatorische Witz. Ich blende mal wieder beide ein. Was sind die Top-Betriebsstellen mit den meisten Störungen? Ich hebe mal so ein paar hervor. Jetzt kann man den Riedbahnwitz bringen. Die markierten Betriebsstellen liegen alle an der Riedbahn. 2023 sieht man jetzt so Sachen wie Hanau Südseite oder Düsseldorf-Derendorf. Habe ich mir mal angeschaut, was da das Problem ist. Warum waren die 2022 nicht oben? Und wenn man jetzt also die Nichtbesetzung von Stellwerken rausrechnet, das ist jetzt hier bei Hanau Südseite von den 126 Mal, war es 91 Mal, dass das Stellwerk nicht besetzt war. Wenn man das jetzt mal rausfiltert, diese Kategorie von Störungen, dann hat man tatsächlich wieder Biblis und Lambertheim an Platz 1 und 2. Das heißt, man kann immer noch statistisch belegt sagen, dass die Riedbahn die kaputteste Strecke Deutschlands ist. Dann, ja, im Jahresverlauf ist recht gleichmäßig verteilt. Es gibt wieder so ein paar Peaks, da irgendwie nee, Maus mag nicht so richtig. Ja, also wenn man da mal das Datum gibt und nimmt und in tagesschau.de eingibt, sieht man meistens, die Peaks sind an Tagen, wo dann auch ganz viele Meldungen zu Unwettern etc. auftauchen. Das heißt, da ja, keine Änderungen. Interessant auch, es gibt keine Tage ohne Störungen. Das heißt, die Verfügbarkeit von der API ist tatsächlich recht gut, zumindest so, dass man an jedem Tag auch Störungen mitbekommt. Also nicht irgendwie Ausfälle über 2 Tage und es gibt Tage, wo jetzt keine Störung ist. Auch die Verteilung über die Wochentage, kann man nicht viel dazu sagen. Gut, Wochenende ist etwas niedriger, ist aber auch gleich geblieben, nichts Neues. Gleichermaßen die Verteilung über die einzelnen Stunden des Tages, nachts natürlich mehr und dann irgendwie mit mutmaßlich Betriebsbeginn, irgendwie 4, 5 Uhr geht es nach oben. Bis dann abends 22 Uhr geht es wieder kräftig nach unten. So viel mal zur Statistik und zum Jahresrückblick. Jetzt habe ich ja versprochen, in meinem habe ich ja noch irgendwas mit Fahrgastrechten versprochen. Es gibt jetzt ja seit letztem Jahr, ich meine im Juni oder Juli, eine neue EU-Fahrgastrechteverordnung, oder die ist in Kraft getreten. Und damals 2 Zitate draus zusammengefasst. Ein Eisenbahnunternehmen, ein Beförderer muss jetzt nicht mehr bezahlen, wenn außergewöhnliche Umstände die Verspätung verursacht haben. Das ist jetzt natürlich die Frage, ich als Kunde muss jetzt natürlich so ein bisschen darauf vertrauen, was der Beförderer mir erzählt. Er hat zwar theoretisch natürlich eine Beweislast, aber es sind natürlich verschiedene Lösungen denkbar, irgendwie Risskundengründe, also das, was man jetzt im DB-Navigator sieht. gibt es ja noch vom Infrastrukturbetreiber eine eigene Verspätungskodierung, die tatsächlich recht detailliert ist. Ich glaube, ab 1 oder 1,5 oder 2 Minuten muss da... Sorry, 2. Danke. Genau, gibt ja auch dann tatsächlich öffentlich die Tabellen, wo man sich angucken kann, was da für Kategorien gibt. Gibt auch recht genaue Definitionen, was bedeutet schlechtes Wetter etc. pp. Problem ist, die sind nicht öffentlich, die bekommt der Beförderer, soweit ich weiß, wenn er das möchte. Aber ich als Kunde kann die nicht einsehen. Kann der Beförderer natürlich noch eigene Dokumentation machen. Es wäre natürlich schön, man hätte als Kunde da jetzt als Reisender eine eigene Datengrundlage und muss nicht auf das vertrauen, was der Beförderer irgendwie ins RIS eingetragen hat. Dem Vernehmen nach nutzt ja auch das Service Center Fahrgastrechte die RIS-Kundengründe. Das heißt, ja, man weiß aber auch, die sind nicht immer richtig eingetragen. Und deswegen habe ich mir mal angeschaut, Zugfahrten. Das ist jetzt die alte API. Und wenn ich da mit der FreeText-ID von der neuen API hingehe, kann ich dort diese sogenannten Journey-IDs, sieht man zum unteren Beispiel, der Overflow rechts ist absichtlich, das ist ein ewig langer String, abfragen. Und den kann man sich mal ein bisschen genauer angucken. Also ich gehe hin, sage, ich habe die Störung und dann kommt da eine Liste mit diesen Strings zurück. Sieht dann so aus, jetzt mal in Volltop, Vollform, und wenn man sich das anguckt, sieht man, das sind im Prinzip Key-Value-Paare. Das ist jetzt ein bisschen viel Interpretation. VN könnte irgendwie für Version stehen, ist auf jeden Fall immer gleich. Dann gibt es einen Timestamp, ist irgendwie ungefähr immer Zeitpunkt der Störung oder Zeitpunkt, wo man es eingetragen hat. Bin ich mir nicht so sicher, ist nicht so eindeutig. PI ist auch irgendwie immer 0 oder 1. ZI ist recht spannend, weil sich das unterscheidet, aber ich habe keinen blassen Schimmer, was das sein könnte. Und die anderen Sachen, die werden dann wieder etwas besser verständlich. Es gibt ein Datumsfeld. Die Zahlen sind alle irgendwie immer abgekürzt, also es gibt keine führenden Nullen, es sind alles Ganzzahlen. Das heißt, wenn man irgendwie den 3. April hat, dann ist es 30424, nicht unbedingt als Datum erkennbar. Dann gibt es 1S und 1T, das ist ziemlich sicher First Stop und First Time. In dem Fall jetzt Hamm und 22.18 Uhr. Dann gibt es LS, LT, Last Stop, Last Time, Aachen und 1.07 Uhr. Und da sieht man noch die führende 1, das bedeutet, dann ist es der Folgetag. Hier ist so ein Ländercode, UIC-Ländercode. Wenn man jetzt irgendwie Scotty befragt in Österreich, ist es 81. Dann gibt es eine Category, Zuggattung. Gibt es die Zugnummer und dann gibt es nochmal irgendwie, vielleicht heißt das Zugbezeichnung, Englisch, Deutsch, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall irgendwie DPN 26 883 830, irgendwie die Zugnummer mit Zuggattung, aber man sieht schon, ist nicht ähnlich, also nicht deckungsgleich, diese beiden Kategorien.
Mal. Das DPN ist die interne Zugattung.
Ja, kommt gleich. Danke. Genau, gut. Hat eigentlich so schöne Farbmarkierungen vorbereitet. Genau, also da gibt es also, genau, das ist exakt immer 3 Buchstaben lang, 3 Zeichen lang. Zugnummer 1 bis 5 Zeichen lang oder Ziffern lang und dann diese Bezeichnungen sind exakt immer 8 Zeichen lang. Die Zuggattung vorne ist auch immer genau 3 Zeichen lang und dann wird mit Leerzeichen aufgefüllt. Bis zur Zugnummer, also wenn man jetzt irgendwie ICE4 hat, dann sind 4 Leerzeichen drin. Habe ich gedacht, gut, dass die betriebliche Zugattung, wie ich gerade schon der Hinweis kam, DPN. Jetzt gibt es aber manchmal auch abgeschnittene Fälle, also irgendwie IC minus abgeschnitten. Ja, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Sich etwas beeilen. Genau, kann man dann auch ein Frontend bauen. Das ist noch nicht so ganz 100% fertig oder hübsch, aber da kann man jetzt also dann sehen, gut, ich habe hier ICE 615, der fährt von da nach da mit der Uhrzeit rechts oben und der ist betroffen von diesen und jenen Störungen. Ja. Ein paar Sachen sind komisch, das obere 4, das sind Betriebsstellen, wo ich nicht rausfinden konnte, was das für Betriebsstellen sind. Unten gibt es manchmal auch Start und Ziel, die recht häufig sind mit 990. Ich auch noch nicht rausgefunden, wenn man es jetzt hochrechnet, irgendwie Hamburg und dann 5 Minuten weiter, ich meine, man hat ja dann die entsprechende Zeit dazu, irgendein Werk, irgendein Abstellbahnhof wird das sein. Manchmal, das ist jetzt in Karlsruhe mir aufgefallen, gibt es auch tatsächlich dann, muss man sich die führende Null wieder dazu denken, das ist jetzt Gottesauer Platz und Poststraße in Karlsruhe für die AVG-Bahnen, die dann auf DB Infrastruktur fahren. Genau, jetzt nochmal ein Ausflug zu den Zuggattungen zum Schluss. Das ist jetzt der hintere Teil von so einem String. Sieht man jetzt ja hier einmal Zuggattung LIA und einmal LIC. Und das ist manchmal recht eindeutig. Also wenn jetzt irgendwie steht ICE oder RE oder GAC, das ist ein Ganzzug, Güterzug oder DPN, das ist Reisezug im Nahbereich. Da gibt es von DB InfraGo so ein schönes Riesen-Excel, wo das genau aufgelistet ist. Aber irgendwie alle abgeschnitten. Also in dem Excel sind die Zuggattungen tatsächlich länger. Und da kann man sich jetzt natürlich mal gucken. Und wenn man dann ein bisschen das kombiniert, stellt man dann fest, dass die vorderen 3 Buchstaben immer eindeutig sind. Insbesondere in Verbindung mit den hinteren 3. Das heißt irgendwie LIC und LIE gibt dann LICE, was dann tatsächlich einer betrieblichen Zuggattung entspricht. LIC plus LIA gibt LICE minus A. Was auch wieder einer betrieblichen Zugattung entspricht. Und das ist dann, wie gesagt, eindeutig. Muss man ein bisschen gucken, was da passt. Also irgendwie Anfangsbuchstaben, Endbuchstaben. Da habe ich leider kein Dokument oder irgendwas gefunden. Da muss man ein bisschen raten. Ja, dann gibt es natürlich auch, habe ich mal geguckt, ICE ist klar, RE ist klar. Jetzt gibt es natürlich auch Güterzüge und sonstige Züge. Habe ich DGM gefunden. Überlegt, was das ist, und da gibt es DGM und DGMG, was die beiden Zuggattungen oben sind, kombiniert und die Zugnummer, kommt man eigentlich recht eindeutig auf DGMG. Und das ist ein Zug für militärische Aufgaben ohne Personenbeförderung, auch Gefahrgut-Ganzzug. Ich habe keine Ahnung, wieso, aber ich finde das irgendwie recht lustig, weil ansonsten ist das ja meistens recht Geheimhaltung oder ja. Die Infrastruktur soll Marc nicht so viel erzählen, wie man gestern rausgehört hat. Darf nicht erzählen. Und dann habe ich hier militärische Züge. Also das sind jetzt tatsächlich allein die letzten Wochen über 60 Stück, wo man dann wirklich gut verfolgen kann. Die fahren irgendwie in Deutschland an dem Bahnhof ab morgens und sind dann abends Frankfurt-Oder-Grenze oder Passau. Also fahren irgendwie Richtung Polen. Wir sehen Bit-Personenbeförderung, das war dann DGMP. Oder DGMG mit Güterbeförderung, kann man also von zu Hause aus nachverfolgen, wo jetzt gerade irgendwelche Militärtransporte auf der Schiene in Deutschland stattfinden. Mit Start und Ziel gegebenenfalls. Es muss natürlich immer eine Störung vorliegen, die dann zugeordnet ist. Mit Zwischenbahnhöfen und Zeiten. Ich habe keine Ahnung, ob das Absicht ist, aber wer da also nachschauen will, was da so passiert. Aktuelles Thema, aber genau. Dann bin ich am Ende, 23 Minuten, gibt also noch 2 Minuten für Fragen.
Also ich würde sagen, es sind mehr wie 2 Minuten auf jeden Fall nachher an der Bar.
Oder so. Das natürlich auch immer gern, wenn es noch direkt was gibt.
Genau, aber für, weiß ich nicht, 2 Fragen hätten wir bestimmt Zeit. Habe ich alle so verschreckt. Nee, dann einfach nachher an der Bar. Vielen Dank für deinen Vortrag.